So, kommen wir zur Predigt. Ihr wisst ja, ich liebe es, einfach immer mal kurz am Anfang abzufragen, so richtig wie so ein Schullehrer. Das habe ich in der Schule ganz besonders geliebt, wenn das unser Lehrer mit uns gemacht hat. Deswegen mache ich es jetzt erst recht. Weiß noch jemand, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben? Einfach mal so das ganz grobe Thema. Irgendjemand? Das Vaterunser. Genau, wir haben die letzten zwei Male über das Vaterunser geredet, über die ersten paar Verse. Allgemein ist das Thema Gebet die letzten Wochen, die Wichtigkeit von Gebet, wie kann Gebet aussehen, was sind wesentliche Bestandteile von Gebet und genau, Vaterunser war das Stichwort anhand vom Vaterunser. Ja, wir sind so die Verse einzeln durchgegangen und genau, das Vaterunser steht in Matthäus 6, für alle, die das wissen möchten. Und worüber wir die letzten Wochen geredet haben, war Matthäus 6 von 9 bis Vers 11. Ja? Lasst uns einfach mal die ersten drei Verse gemeinsam aufsagen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ein tolles Gebet und das hat auch so eine richtige Tradition, dass man das in der Kirche gemeinsam betet. Ich glaube aber, dass Gott nicht nur uns dazu aufgerufen hat, exakt diese Wortwahl zu wählen und dieses Gebet zu sprechen, sondern ich glaube, dass Jesus viel mehr dadurch sagen wollte. Dass in jedem einzelnen Vers richtiger Content, richtiger Inhalt da ist, wo Gott uns weitergeben wollte. Ja? Also das erste Mal haben wir darüber geredet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da ging es um unsere Position, wenn wir beten. Wir kommen nicht zu einem fernen Gott, einem fremden Gott. Er ist allmächtig und er ist ein großer Gott. Aber das Schöne an unserem Gott ist, er ist ein Vater. Jesus hat einen Schwerpunkt darauf gelegt. Kommt zu ihm als zu eurem Vater. Du kannst mit ihm intim reden, persönlich reden. Er ist warm, er ist einfühlsam, er ist da. Vater unser. So toll, wir sind seine Kinder. Und dann, geheiligt werde dein Name. Das ist die Orientierung, die Perspektive von Gebet. Unsere erste Perspektive ist, dass wir ihn ehren wollen, ihn erheben wollen, ihm Herrlichkeit geben möchten. Ja? Wenn wir das tun, ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, dann fängt Gott plötzlich an, in anderen Bereichen, wo ich vielleicht Bitten habe oder Dinge habe oder Probleme habe, zu wirken. Ja? Wenn wir auf seine Großartigkeit schauen, auf seine Größe schauen, auf diese Art, wie er ist, auf dieses Wunderschöne. Also Vater, wir wollen dich heiligen, wir wollen dich ehren in unserem Gebet. Und letzte Woche, vor zwei Wochen, hat die Theresa, unsere Gastpredigerin, dann über dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden geredet. In diesem Vers geht es jetzt um unsere Position, aus der wir heraus beten dürfen. Wir sind gesetzt mit Gott an himmlische Orte, wenn du an ihn glaubst. Und jetzt darfst du in Situationen hineinsprechen, ja, und aus dieser Situation heraussprechen. Aber auch da ist immer noch die gleiche Perspektive, nicht mein Wille geschehe, mein Reich komme, das Reich, wo ich mir wünsche als Janik Rauscher oder den Willen, den ich habe. Nein, 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 es geht um sein Reich und sein Wille. Sein Reich ist perfekt, sein Wille ist perfekt. Die Perspektive ist immer noch dieselbe, wir schauen auf ihn. Und wir sprechen und wir gehen in eine Partnerschaft ein mit ihm gemeinsam und rufen sein Reich herunter, sein Wille herunter. Und den finden wir im Wort Gottes. Und heute, und das ist jetzt der spannende Teil, und jetzt im Gebet, in dem Vater unser, verändert sich die Perspektive. Davor war es sehr stark auf Gott gerichtet. Und jetzt geht Jesus weiter. Wer kennt den nächsten Vers? Nach dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6, Vers 11, hier aus der Luther-Übersetzung, dass wir es alle verstehen, weil wir es auch so auswendig gelernt haben. Unser tägliches Brot gib uns heute. Was ist denn Brot für uns? Nahrung. Brot ist Nahrung für uns. Er sagt aber nicht nur, gib uns Nahrung, sondern Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Er redet davon, von konstanter Nahrung. Immer wieder neu. Gib uns täglich Nahrung. Es ist nicht nur Nahrung, was ich glaube, wofür das steht. Es steht auch für Versorgung. Gott, versorg uns täglich mit allem, was wir brauchen. Das ist so krass, dass da täglich steht. Ich glaube wirklich, dass Gott da, dass Jesus da einen Punkt machen wollte. Macht es nicht immer mal wieder, sondern bleibt da dran, in dieser Abhängigkeit zu unserem Vater, der immer wieder täglich ganz neu versorgt mit allem, was wir brauchen, mit allem, was du brauchst. Das Brot hier, da steht das griechische Wort Artos, gar nichts Spektakuläres, das heißt einfach Brot. Aber ich habe mir gedacht, ich guck mal, wo das im Matthäus-Evangelium das erste Mal verwendet wurde, das gleiche Wort. Ja? Wir waren in Matthäus 6. Wenn man zwei Kapitel vorgeht, ist es das erste Mal, wo Artos im Neuen Testament auftaucht, im Griechischen. Okay? Und es ist in der Situation, als Jesus Christus diese 40 Tage in der Wüste war, wo der Herr ihn, der Heilige Geist, ihn in die Wüste geleitet hat. Und wahrscheinlich kennt ihr fast alle diese Geschichte. Es kommt dann irgendwann an einen Punkt, er fastet 40 Tage lang und isst nichts in der Wüste. Und dann hat er eine Begegnung mit dem Teufel. Ja? Und der Teufel kommt und begegnet ihm von Angesicht zu Angesicht und fängt an, zu ihm zu sprechen. Und das wollen wir uns einfach mal ganz kurz angucken, Vers 1 bis 4 aus Matthäus 4. Neue Genfer Übersetzung werde ich zu euch lesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus hat dann einen wichtigen Punkt gemacht. Nicht nur Brot allein in diesem Zusammenhang, sondern wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorkommt. Ich bin davon überzeugt, dich gibt's nur, weil Jesus Christus dich erwählt hat und bestimmt hat und Leben gesprochen hat. Ja, natürlich, physiologisch, deine Eltern hatten Sex und aus dem heraus bist du entstanden, aber ich glaube, es geht noch viel weiter zurück. Gottes Plan war, dass es dich gibt. Gottes Plan war, dass es uns alle gibt. Und jetzt leben wir aber von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Jesus macht da wieder einen wesentlichen Punkt. Später greift er das gleiche Wort Brot wieder auf in diesem Beispiel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, wir wollen in Abhängigkeit zu dir sein, weil du uns versorgst. Ich habe dann nachgeguckt, wo Jesus diese Stelle, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht, wo diese Stelle das erste Mal auftaucht. Jesus zitiert da eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Und er speiste dich mit dem Manna, und da redet Gott zum Volk Israel. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest, das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Beim Manna, das ist sowas Interessantes, was Gott, nachdem das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt in Freiheit. Und dann war das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste, bevor sie dann ins verheißene Land, ins heutige Israel eingezogen sind. Okay? Aber was Gott in dieser Zeit gemacht hat, ist, er hat gesagt, und das sehen wir in 2. Mose 16, Vers 4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach dem Gesetz leben will oder nicht. Was Gott mit dem Volk Israel in diesen 40 Jahren gemacht hat, ist, er hat das Volk gelehrt, in Abhängigkeit zu ihm zu leben. Täglich sollten sie neu morgens aufstehen und das Manna einsammeln, das vom Himmel herabgefallen ist. Ziemlich krasse Geschichte eigentlich, können wir uns heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen, vor allem nicht in der westlichen Welt, wie ich laufe morgen auf die Straße raus und dann liegt Brot auf dem Boden. Oder was er dann auch gemacht hat, ist, er hat Mose gesagt, er soll mit einem Stab auf einen Stein klopfen und Wasser schießt raus und davon konnten sie trinken. Gott hat das Volk in diesen 40 Jahren eine Sache gelehrt. Verlasst euch nicht mehr länger auf eure eigene Kraft, auf euer eigenes Verständnis, auf alles, wie ihr euch versorgen könnt, sondern fangt an, mir zu vertrauen. Dann kamen sie auf die Idee, ja gut, es ist ja toll. Wir kriegen täglich Manna. Lass uns anfangen, das Manna zu sammeln. Dann haben sie angefangen, das Manna zu sammeln in irgendwelchen Gefäßen. Und am nächsten Tag war alles vergammelt. Und Gott hat wieder den Punkt gemacht. Nein, hör auf, für dich selber zu sorgen. Fang nicht an zu horten und zu sammeln. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein tägliches Brot. Ich gebe dir täglich ganz neu Brot. Gott hat einen Punkt gemacht in diesen 40 Jahren. Ich wünsche mir, dass ihr Menschen in Abhängigkeit und in Gemeinschaft mit mir lebt. Ich bin der Versorger. Ich bin der, der tägliches Brot gibt. Und jetzt greift Jesus das hier im Vater unser wieder auf. Und ich glaube, er wollte einen wesentlichen Punkt machen. Nicht nur, dass wir das einfach runterplappern. Er wollte, dass wenn wir das beten, dass wir uns dann bewusst werden, dass er der Versorger unseres Lebens ist und uns am Ende des Tages mit dem versorgt, was wir brauchen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in der westlichen Welt. Jeden Monat hast du ein festes Gehalt auf deinem Konto. Ja? Du hast vielleicht sogar Geld auf dem Sparbuch, hast Aktienanlagen, hast irgendwelche Mieteinnahmen, vielleicht auch nicht. Aber in der westlichen Welt, wir sind so davon getrieben, ja, getrieben ist vielleicht übertrieben, so geprägt, dass wir uns um uns selber kümmern in allem. Ja, das ist ganz normal, dass wir eigentlich das gar nicht brauchen, uns auf Gott zu verlassen und Gott zu vertrauen mit unserer Versorgung. Und doch sagt Jesus, fangt an zu erkennen, dass ich der bin, der hinter allem steht und dir das tägliche Brot gibt. Ich glaube, dass es hier nicht nur um die Nahrung geht, die wir brauchen für unseren Körper. Ja? Ich glaube, dass es um alles geht. Es geht um die Notwendigkeiten in unserem Leben. Es geht um unser Essen. Es geht um unsere Kleidung. Es geht um unsere Finanzen. Es geht um deine Geduld mit deinem Ehepartner, wenn er dir auf den Keks geht. Es geht um deine Geduld mit deinen Freunden. Unser tägliches Brot. Vater, gib mir heute Morgen ganz neu Geduld. Meine Schwester geht mir so auf den Keks. Hilf mir dabei, meinen Ehepartner besser zu lieben. Ich kann es nicht aus mir alleine heraus. Ich glaube, da kommt jeder mal an einen Punkt, oder? Wart ihr mal an dem Punkt, wo ihr gedacht habt, ey, ich habe absolut keine Liebe in mir zurück und würde am liebsten die andere Person schütteln oder ausrasten oder du hast vielleicht sogar miteinander gestritten? Ich glaube, an den Punkt kommen wir alle. Wenn du vielleicht genügend Finanzen auf deinem Konto hast und dir geht's physisch gut, dass du genügend Nahrung hast, dann bin ich davon überzeugt, dass du zumindest in solchen Bereichen seine Hilfe brauchst und darauf angewiesen bist. Weil aus uns selber heraus können wir nichts. Man versucht es immer wieder und dann haut es einen wieder aufs Maul, auf gut Deutsch, auf den Mund. Entschuldigung dafür. Ich weiß es noch, das war so einer der Prozesse, als ich in der Zeit in den USA war, in meinem letzten Jahr, habe ich einem Mann gedient dort und ihm geholfen und habe mir das ganz anders vorgestellt. Der Mann war ganz viel auf Reisen unterwegs und ich habe gedacht, naja, das wird das beste Jahr meines Lebens. Ich darf die ganze Zeit nur im Flugzeug sitzen und mit ihm unterwegs sein und in irgendwelchen Gemeinden sein und mit ihm gemeinsam predigen und über Leute prophezeien und einfach ein tolles Leben führen und im Überfluss sein. Und eine der Dinge, die er mir relativ am Anfang dann beigebracht hat, ist, dass er mir gesagt hat, Yannick, eine deiner Hauptaufgaben dieses Jahr wird sein, dass du administrative Aufgaben übernehmen wirst. Wer mich kennt von meiner Persönlichkeit her, wer zum Beispiel den DISC-Test kennt, ich bin ein sehr initiativer Typ. Ja, gewissenhafte Anteile, relativ wenig. Die ich habe, habe ich mir irgendwie angeeignet, weil ich es halt musste. Ich habe so einen Föhn gekriegt, als der mir das gesagt hat. Eine deiner Hauptaufgaben wird sein, administrative Aufgaben zu übernehmen, E-Mails zu schreiben, irgendwelche Meetings zu organisieren, Zoom-Meetings gab es da auch schon, ja, und so weiter und so fort. Und dann hat er mir gesagt, ja, Yannick, fordere dich das jetzt heraus. Und hat mich herausgefordert und gesagt, dann fang an dafür zu beten, dass Gott dir die Kraft dazu gibt, die Energie dazu gibt, die Fähigkeit dazu gibt, auch wenn du sie nicht hast. Und ich habe gelernt, in diesem Bereich in Abhängigkeit zu ihm zu leben. Jeden Morgen habe ich gesagt, Herr, schenk mir die Geduld. Gib mir die Gabe der Administration. Ich kann es gar nicht. Ich würde die Hälfte vergessen. Helf mir dabei. Und heute würde ich sagen, ich bin ein guter Administrator geworden. Aber nicht durch mich, durch seine Gnade. Das ist gar nicht meine Persönlichkeit. Jetzt macht es mir mittlerweile sogar teilweise Spaß. Schon fast ein Affro. Gott hat was getan und was verändert in mir. Aber ich habe in dem Bereich in Abhängigkeit zu ihm gelebt. Paulus redet in 2. Korinther 3, Vers 5 bis 6. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Jesus Christus ist derjenige, der dich befähigt, der dich fähig macht, ein Zeugnis zu sein in deinem Alltag, der dich fähig macht, ein anderer Liebhaber für seine Ehefrau zu sein, der dich fähig macht, ein besserer Vater zu sein, wo du begrenzt bist in deiner Vaterschaft, der dich fähig macht, ein Versorger für andere zu sein, der dich fähig macht, ein Ermutiger zu sein. Er ist derjenige, der uns befähigt, der dich fähig macht, ein Administrator zu werden, wo du keine Gabe hast. Erster Korinther 15, Vers 9 bis 10, auch so überführend. Da sagt Paulus dann, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Kurz als Hintergrund. Heute würden wir sagen, Paulus war einer der krassesten Nachfolger Jesu, den es jemals gab. Die Hälfte vom Neuen Testament hat er geschrieben. Der war radikal unterwegs, hat Gemeinden überall gegründet. Viele Menschen sind zu Jesus gekommen. Radikale Heilungen sind durch sein Leben passiert. Ja? Paulus sagt von sich, ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Paulus war ein Mörder, der die Christen verfolgt und umgebracht, bis er eine Begegnung mit Gott hatte, die alles verändert hat. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes, und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Leute, wir verdanken es Gott alleine, dass wir ihn kennen dürfen, dass du in Deutschland leben darfst, dass ich in Deutschland leben darf. Das ist ein Segen Gottes. Uns geht's so gut. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Es ist seine Gnade. Es ist seine Gnade, dass du am Leben bist. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Jesus, danke, dass ich dich kennen darf. Jesus, danke, dass es mir gut geht. Jesus, danke, dass ich jeden Morgen aufwache und auf ein Bankkonto gucken darf, wo Geld drauf ist. Jesus, danke, dass ich noch kein einziges Mal in meinem Leben hungern musste. Jesus, danke, dass ich einen tollen Job habe, der mir Spaß macht. Jesus, danke, dass ich Neffen und Nichten habe, die wohlauf sind. Jesus, danke, dass ich gute Freunde habe. Danke, dass ich tolle Gemeindeleiter mit mir habe, mit denen ich Gemeinschaft leben darf. Jesus, danke, deine Gnade, deine Fähigkeiten am Arbeitsplatz kommen von Gott, Leute. Natürlich ist auch einiges erlernt, aber Gott hat die Gabe in dich hineingelegt im ersten Moment. Wir müssen wegkommen von dem zu denken, wir sind die Allertollsten. Es ist seine Gnade, der in dein Leben hineingesprochen hat. Also, Matthäus 6, Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute, lehrt uns zwei Dinge, davon bin ich überzeugt. Das erste ist, es hilft uns, dieses Gebet hilft uns, in Abhängigkeit zu Gott zu kommen. Wenn wir das immer wieder beten und darüber sinnieren, Gott, danke, dass du mein Versorger bist, danke, dass du der bist, weshalb es mir heute gut geht. Es bringt uns in eine Abhängigkeit. Vielleicht geht es dir auch nicht gut, dann bringt es dich auch in eine Abhängigkeit. Gott, jetzt spreche ich heute ganz neu, danke, dass du mir heute das tägliche Brot gibst. Und der zweite Punkt ist, also es bringt uns in eine Abhängigkeit, und der zweite Punkt ist, wovon ich überzeugt bin, ist, es schützt dich davor, dich nur auf dich selber zu verlassen. Wir kennen alle das Beispiel mit Petrus im Neuen Testament, wo Petrus zu seinem Herrn sagt, zu Jesus Christus am letzten Tag, als sie das Abendmahl gefeiert haben, ich bin der Letzte, der dich verleugnen wird. Ich werde bis in alle Ewigkeit für dich kämpfen und streiten. Und wir alle kennen den Ausgang. Kurze Zeit später hat er es geschafft, ihn dreimal zu verleugnen. Seinen besten Freund, der gefangen genommen wurde, ausgepeitscht wurde und ans Kreuz genagelt wurde. Petrus ist nichts Besseres übrig geblieben, als ihn zu verleugnen und zu sagen, ich gehöre nicht zu dem. Was für ein Freund war denn der? Petrus, sein größter Fehler war, er hat sich auf seine eigene Kraft verlassen. Ich werde es nicht machen. Mir wird es niemals passieren. Ich glaube, dass dieses Gebet uns davor schützt, dass wir uns auf uns selber verlassen. Gott allein ist derjenige, der Gnade schenkt. Also, und im letzten Teil ist jetzt noch, wie denn Gott dann versorgen? Wie könnten das aussehen, diese Versorgung? Und da möchte ich noch auf drei Punkte eingehen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dich versorgen wird, egal wie negativ deine Umstände aussehen. Gott wird dich versorgen, egal wie negativ deine Umstände aussehen. Oft haben wir Panik, wenn sich die Umstände verändern und schwierig werden. Ganz oft kriegen wir dann Panik in uns. Ja? Leute, die Israeliten müssen Panik gehabt haben. Die hatten nichts zu essen in der Wüste. Die hatten nichts zu trinken in der Wüste. Das waren Millionen, die aus Israel ausgezogen sind. Die hatten nichts, keine Versorgung. Die hätten alle kläglich sterben können in der Wüste. Es gab keinerlei Möglichkeit. Wüste, Leute, Sand, ja, nichts, Tod, kein Leben. Es gab keinerlei Möglichkeit, dass sie sich selber versorgen konnten. Aber nicht für Gott. Gott hat einen Weg gefunden auf abstruse Weisen. Aus dem Stein ist Wasser geschossen. Vom Himmel ist Essen gekommen. Was? Also egal wie negativ deine Umstände aussehen, er ist ein guter Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Punkt 1. Hier der Berg. Egal wie unmöglich es aussieht, dass du diesen Berg besteigst, ihm ist es möglich. Dann, ich glaube, dass er in einer Art und Weise versorgen wird, von der wir nie geträumt haben. Ich habe das Beispiel gerade schon genannt bei den Israeliten. Es war eine Art und Weise, die du dir nicht vorstellen kannst. Gott liebt es, in Arten und Weisen zu versorgen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Fang an, für deine tägliche Versorgung zu beten, in den Bereichen, wo du Schwachheit erlebst und Begrenztheit erlebst in deinem Alltag. Fang an, Gott dafür zu danken. Herr, heute, gib mir Geduld für meinen Arbeitskollegen. Veränder die Situation an meinem Arbeitsplatz. Ich halte es dort nicht mehr aus. Ich brauche deine Hilfe. Gib mir tägliches Brot dafür. Gib mir die Nahrung in mein Herz hinein, das hinzubekommen. Fang an, meine Geschäftskollegen zu verändern. Es kann beides sein. Gott möchte vielleicht dich verändern. Er kann auch andere Dinge verändern. Gott liebt es, zu handeln, wenn Dinge unmöglich aussehen. Gott liebt es, gerade dann zu handeln. Oft denken wir, er kommt zu spät. Ich habe es so oft erlebt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Nicht zu meinem Zeitpunkt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so werden, aber zu seinem Zeitpunkt, er kam immer rechtzeitig. Und dann der letzte ist, er wird auch dann versorgen, wenn alles gegensätzlich zu Versorgung aussieht. Wie oft habe ich das erlebt? Ich habe angefangen, für was zu beten und die Umstände wurden noch schlimmer. Es sah noch hoffnungsloser aus. Gott, ich habe doch angefangen zu beten. Wieso geht es jetzt in die Richtung? Das kann es doch nicht sein. Herr, bist du jetzt vollends weg? Wo bist du? Ganz oft ist es so. Gerade dann wird Gott durchbrechen. Paulus, auf dem Schiff unterwegs im Mittelmeer. Und Gott fängt an, zu ihm zu sprechen und zu sagen, als ein Sturm aufkommt: Euch wird nichts passieren. Ihr werdet alle, wie heißt es ganz genau, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, aber ihr werdet alle wohl auf sein. Kein einziger, ich glaube sowas genau, kein einziger wird sterben von diesem Schiff. Ja? Paulus, yes, geil! Wir haben Sturm, aber Gott hat zugesagt, er wird sich kümmern und alles wird gut werden. Juhu, ich kann entspannen. Wer von euch weiß, was dann passiert ist? Schiffbruch. Das ganze Schiff ist zerschellt. Aber die Leute sind auf irgendwelchen Frackteilen ans Land getrieben worden und kein einziger ist vergangen. Die Versorgung sah nicht genauso aus, wie Paulus das gedacht hatte, als Gott zu ihm geredet hat. Ja? Aber am Ende des Tages hat Gott versorgt. Egal, ob es gegensätzlich zu dem aussieht, was Gott in dein Herz hineingelegt hat und zu dir gesprochen hat, er wird versorgen. Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst, aber er hat einen Weg. Ihm ist nichts unmöglich. Also, Gottes Pläne sind höher, größer und besser als unsere. Lasst uns anfangen, lasst uns diesen Vers als Ermutigung nehmen, ihm zu vertrauen mit allem, was wir brauchen, in dieser Abhängigkeit zu leben. Dieses Gebet lehrt uns, in Abhängigkeit zu Gott zu leben in allen deinen Lebensbereichen und es schützt dich davor, dich auf dich selber nur zu verlassen und dann, Gott wird durchbrechen. Gott ist nie zu spät. Vielleicht anders, wie du dir vorstellst, aber er hat einen Weg.